Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und einen schönen guten Nachmittag wünschen wir hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Ja, mit der Sendung Plattform, jetzt um 16 Uhr bis 17 Uhr. Heute in der Plattform geht es um das Thema Donau-Iller Nahverkehrsverbund, kurz DING. Und über alle Themen, die hier den DING beschäftigen, da fangen wir an mit den ganzen Entwicklungen, die es gibt, eben in Bezug auf zunehmend Digitalisierung, weg vom Papier hin zum elektronischen Fahrplan, zum elektronischen Ticket. Alles, was sich da auf diesem Gebiet tut, und ich kann gleich mal sagen, das ist relativ viel. Darüber sprechen wir heute eine Stunde hier in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost am Mikro und mein Studiogast ist von DING, der Herr Markus Zimmermann. Herr Zimmermann, herzlich willkommen hier auch wieder im Radio. Sie waren vor kurzem ja schon mal da, und aber heute quasi erst der Solo-Auftritt in der Plattform. Ich würde vorschlagen, damit die Hörer Sie auch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie ganz kurz einfach das Wichtigste zu sich, damit die Hörer auch wissen, wer der Herr Markus Zimmermann denn eigentlich ist.
Genau. Hallo, mein Name ist Markus Zimmermann. Ich arbeite beim Verkehrsverbund DING hier in Ulm schon seit 18 Jahren mittlerweile und bin für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt, ich bin nicht der Spezialist, ich bin nicht der Fachmann für alles, aber ich versuche so ein bisschen immer den Überblick zu behalten. Unter anderem auch, das ist mein Versuch, Ihnen heute diese Themen rund um die Digitalisierung so ein bisschen zu erläutern, die uns alle so beschäftigen.
Ja, und ich glaube, es betrifft so ziemlich fast jeden Hörer, denn wer fährt nicht irgendwo in seinem Leben auch mal mit persönlichen ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr?
Genau. Irgendwann
und
muss jeder.
Ding, also ich glaube, fast jeder von uns ist daran irgendwo interessiert und lauscht bestimmt jetzt auch ganz gespannt. Meine Frage vorweg, den DING gibt es ja auch noch keine 30 Jahre. Seit wann gibt es eigentlich DING? Wer hat denn das begründet? Wer steckt denn da alles dahinter? Also ich denke mal irgendwo die Stadtwerke und wahrscheinlich irgendwo noch drüber hinaus, weil es ja ein Donau-Iller-Nahverkehr Verkehrsverbund, vielleicht für alle, die nicht so genau wissen, die immer nur wissen DING, aber nicht wissen, was DING eigentlich genau bedeutet, also was eigentlich dahinter steckt, welche Institutionen, welche Firmen, welche Träger, also dass wir einfach kurz ein DING-Überblick geben.
Ja gut, danke, das ist eine ganz gute Idee, das mal kurz vorzustellen oder zu erklären. Der Verkehrsverbund DING wurde im Jahr 1998 gegründet, also wir sind jetzt im 21. Jahr und Auslöser oder Initiator war die Politik, sage ich mal. Es waren die Gebietskörperschaften, also damals 1998 war es die Stadt Ulm, der Alt-Donau-Kreis, der Landkreis Neu-Ulm, die gesagt haben, wir wollen den Verkehrsverbund gründen, um die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs einfach ein Stück weit einfacher zu machen. Einfacher deshalb, weil wir wollen, so wurde damals gesagt, dass für die Fahrt von A nach B immer wieder nicht ein neuer Fahrschein gelöst werden muss, sondern dass ein Fahrschein gilt vom Einstieg bis zum Ausstieg, egal wie oft umgestiegen wird, wie viele Verkehrsmittel benutzt werden. Denn das ist ja, wie gesagt, eine sehr, sehr große Hürde, zu sagen, ich brauche x Fahrscheine von A nach B. Ein zweiter wichtiger Punkt, der unsere Aufgabe ist, wir sorgen nicht bloß dafür, dass es einen Fahrschein gibt, sondern auch, dass es einen Fahrplan gibt. Denn die Unternehmen, und das ist die andere Seite im Verkehrsverbund DING, also nicht nur die Aufgabenträger spielen eine große Rolle, sondern eben auch die Verkehrsunternehmen. Und es sind derzeit 34 unterschiedliche Verkehrsunternehmen, die im DING zusammengeschlossen sind.
34, wow, das ist doch erheblich.
30, ja, genau. 34 auch deshalb, weil der DING ja im Jahr 2003 noch ein bisschen größer geworden ist, weil da kam dann auch der Landkreis Biberach dazu. Seitdem sind wir 4 Gebietskörperschaften. Also auf der einen Seite der Gesellschaft stehen die 34 Verkehrsunternehmen, auf der anderen Seite die 4 Gebietskörperschaften. Alle zusammen bilden uns als GmbH und alle zusammen geben uns eben im Rahmen von Kooperationsverträgen verschiedene Aufgaben, eben zum einen den Gemeinschaftstarif und zum anderen den gemeinsamen Fahrplan, der gedruckt oder eben, wir kommen darauf zu sprechen, nicht mehr gedruckt erscheinen wird. Vornehmlich nämlich im Internet, also App-basiert oder auch im Internet, am PC. Es gibt noch viele andere Aufgaben. Da will ich zum Beispiel nur, weil es zum Verständnis des Verkehrsverbundes wichtig ist, auch die Einnahmeaufteilung nennen. Denn wenn Sie zum Beispiel einfach nur in Biberach, in einem Stadtteil abfahren, sich einen Fahrschein bis Ulm kaufen, ja, das heißt, Sie steigen erstmal in Biberach in den Stadtbus, fahren dann Zug, steigen dann in Ulm meinetwegen noch um in die Linie 2, um hochzufahren zur Klinik, dann benutzen Sie ja drei unterschiedliche Verkehrsmittel und alle drei wollen von dem Fahrgeld, das Sie aber nur einmal einem Fahrer in die Hand gedrückt haben, was haben. Das heißt, dazu gibt es die Einnahmeaufteilung. Wir verteilen die Fahrgelder nachfrageorientiert an die Unternehmen, die eben auch Beförderungsleistungen erbringen. Das hört sich sehr einfach an, ist aber ein sehr, sehr im Endeffekt ein sehr kompliziertes Verfahren, weil es um viel Geld geht, das im Endeffekt fair verteilt werden muss.
Ja, und vielleicht da vorweg nochmal zur Klarstellung. Neu-Ulm, Ulm ist ein Verkehrsbereich, das heißt die Landesgrenze Baden-Württemberg-Bayern ist hier nicht relevant, das ist mal irgendwo, weil ich erlebe in vielen Plattformen zu irgendwelchen Themen, das heißt, ah, das ist nur Ulm und Neu-Ulm ist eine andere Baustelle. Nee, ich denke Ulm, Neu-Ulm, der Verkehrsverbund oder beziehungsweise auch Stadt, die Linien, Stadt, Gebiet ist eines. Ja, also da gibt es keine Differenzierung.
Bis auf wenige, aber nicht so sehr wichtige Ausnahmen, spielt die Landesgrenze, also die Donau zwischen Bayern und Baden-Württemberg, keine große Rolle.
Mhm. Ja, insofern einfach
genau.
Ja, alles, was Region, was Umgebung ist, was auch verkehrstechnisch Sinn macht, hat man zusammengefasst.
Richtig, genau.
Und das sind dann diese 34 Unternehmen, die da irgendwo dann auch genau. beteiligt
Sie sagen
sind.
Es ist ganz einfach der Versuch, Verkehrsströme, die zu erkennen sind, so abzufassen, dass für die meisten Bewegungen innerhalb dieser Verkehrsströme wirklich ein Verkehrsverbund gilt, der eben auch ein einheitliches Ticketangebot vorsieht. Es ist nicht zu 100% möglich, ganz klar. Es gibt auch viele Pendler, die aus dem Dinggebiet herausfahren, nach Stuttgart, nach München, Richtung Bodensee. Aber für die gibt es auch Angebote, die zum Teil so aussehen, dass sich zwei Verkehrsverbünde zusammentun, um eben dafür zu sorgen, dass zwei Jahre Karten miteinander angedockt werden können.
Oh ja, von der Weite, von der Maximalweite, kann man das irgendwo sagen, welches ist denn der entfernteste Punkt, den man mit einem Ding-Ticket von Ulm aus starten, sagen wir mal von diesem Sender aus starten, erreichen würde, wo ist denn die Außengrenze von Ding, so ganz grob?
Also inklusive dieser Kooperationen mit Nachbarverkehrsverbünden, also diese Punkte, zu denen man maximal mit einem Ding-Tarif fahren kann, im Süden bis Aulendorf, im Westen bis Münsingen, im Norden bis Heidenheim, sogar und im Osten bis Nersingen.
Oh ja, also schon eine ganze Ecke. Aulendorf bis Heidenheim
und auch sehr große, schon ganz also flächenmäßig sind wir auch einer der größeren Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg.
Das heißt, da gibt es, weil Sie das gerade sagen, ähnliche Zusammenballungen auf weitere in Baden-Württemberg und im Land, also in Deutschland generell. Also so eine Paketierung zu Verkehrsverbunden ist ein Trend, der dann in ganz Deutschland irgendwo.
Also Baden-Württemberg ist eigentlich schon lange flächendeckend mit Verkehrsverbünden versorgt sozusagen. Mhm. Es gibt da große und kleine, es gibt auch eine Reihe von kleineren Verkehrsverbünden, die nur einen Landkreis umfassen. Die stehen so momentan ein bisschen in der Kritik, weil man sagt, naja, das ist dann doch ein bisschen zu kleinteilig. In Bayern sieht es so aus, dass die Verbundlandschaft noch ein bisschen anders aussieht. Da gibt es wenige sehr große Verkehrsverbünde, aber dafür viele, viele Landkreise, die noch gar nicht mit einem Verkehrsverbund versorgt sind sozusagen. Das heißt, da greifen diese Vorteile, die ein Verkehrsverbund bieten kann, momentan noch gar nicht.
Weil Sie das gerade sagen, üblicherweise müsste man davon ausgehen, dass man mit einem Ding-Ticket so ziemlich in jedes kleine Nest auch innerhalb dieser umgebenden Zone kommt, oder? Weil immer wieder auch Kritik ja kommt, öffentlicher Personennahverkehr ist unzureichend und zum Beispiel jemand aus dem Radio weiß, ich nach Bollingen abends muss, glaube ich, ist irgendwo die Kritik, da fährt kein Bus mehr.
Okay.
Oder, ja.
Da muss man jetzt vielleicht noch ein Wort verlieren über das Thema Rollenverteilung im Nahverkehr, denn ich habe gesagt, als Ding sind wir zuständig für den gemeinsamen Tarif, für das Zusammenfassen der einzelnen Fahrpläne zu einem Fahrplanwerk sozusagen. Aber es gibt natürlich noch andere Player im Nahverkehr. Zum einen natürlich die Leistungen erbringen, die Verkehrsunternehmen, aber maßgeblich auch die bestimmen, sage ich jetzt mal, wie es im Nahverkehr läuft. Also welches Angebot erbracht werden soll, in welchem Rahmen ein Verkehrsangebot den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Und das sind die Landkreise. Die Landkreise sind die gesetzlichen Aufgabenträger im öffentlichen Nahverkehr und die haben die Aufgabe, Nahverkehrspläne zu erstellen. Und in diesen Nahverkehrsplänen steht eben drin, wie oft Bollingen am Tag über oder eben auch am Abend bedient werden soll. Und wenn man als Bollinger Bürger oder Bürgerin mit dem Angebot nicht zufrieden ist, dann ist es tatsächlich so, dass man sich im Prinzip an die Politik wenden muss, an seinen politischen Vertreter im Gemeinderat oder im Kreistag, um die Forderung einzubringen, wir als Bollinger Bürgerinnen und Bürger wollen häufiger bedient werden.
Mhm.
Das heißt, für die Schiene, ja, ganz kurz, für die Schiene sieht es anders aus. Also für die Schiene ist das Land zuständig, für das Land erfüllt eben die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg für Baden-Württemberg und die BEG für Bayern die Rolle des Bestellers. Also dort wird eben definiert, wie oft auf Brenzbahn, Donautal, Illertalbahn gefahren werden muss, bis wann gefahren werden muss, mit welchen Zügen gefahren werden muss. Und die bestimmen vor allem auch, wer fährt, ja, im Rahmen der wettbewerblichen Verfahren, die auch im Schienenverkehr Einzug gehalten haben.
Das heißt, wie ich Sie richtig verstehe, wenn Sie sagen, das muss zum Beispiel beim Gemeinderat an dieses oder jenes eingefordert werden, da ist einfach eine gewisse Bedarfsorientierung. Wenn man weiß, es gibt irgendeinen Bedarf und ganz, ganz viele Menschen wollen jetzt, was weiß ich, dorthin und andere Menschen, die jetzt irgendeine Verbindung, wo eine Verbindung da ist, die aber nicht genutzt wird, dann wird man das anpassen. Das heißt, es wird schon bedarfsgerecht einfach dann ausgerichtet. Das ist nicht böse Wille, dass dann irgendein Ort nicht angefahren wird, sondern die Ist-Situation, die Ist-Aufnahme hat eben ergeben, kein Bedarf oder an anderer Stelle eben, es ist Bedarf und dann handelt man. Also das, da definitiv kann man dann schon, also wenn jetzt jemand oder eine ganze Ortschaft sich beschwert und sagt, wir sind abgeschnitten und wir können nicht und wir würden ja auch im Sinne von Klimaschutz und im Sinne von Energiesparen, der gerne ÖPNV fahren, aber wir können ja nicht, weil keiner fährt. Also dann heißt es einfach initiativ werden, eine Initiative starten, an den sie sagt, dann ein Gemeinderat oder dann eben Ortsvorsteher oder was auch immer gehen und der muss dann einfach Flagge schwenken, sagen, hier ist Bedarf, Ding, wie schaut es aus, könnt ihr nicht eine zusätzliche oder eine andere Linienführung irgendwo einrichten?
Wobei man da eins auch sagen muss, aus dem Erfahrungsschatz derjenigen, die im Landratsamt solche Wünsche entgegennehmen und versuchen auch darauf zu reagieren, oft wird tatsächlich ein Angebot eingerichtet und die Erfahrung ist dann leider die, dass der Wunsch zwar da war, aber das Angebot wird dann nicht oder kaum angenommen. Was einfach damit zu tun hat, dass oft Kopf und Hand unterschiedlich agieren. Ne? Der Kopf wünscht sich was, aber das tatsächliche Handeln ist dann tatsächlich noch ein Stück weit entfernt davon. Was ich aber vielleicht jetzt im Rahmen unserer momentanen Diskussionen rund um Klimaschutz, rund um ein anderes Bewusstsein für dieses Thema vielleicht oder hoffentlich ändern wird.
Das sind wir auch irgendwo schon beim Thema, was Ihnen natürlich auch irgendwo sehr viel zu denken und beziehungsweise überhaupt in der ganzen Diskussion um uns allen wahrscheinlich zu denken gibt, die Thematik im Zusammenhang mit Klima, dann ist immer dabei das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Das ist immer bei allem, was auch Friday for Future irgendwo auf der Tafel irgendwo stehen hat oder beziehungsweise auch von verschiedenen politischen Instanzen immer gleich das zweite Wort, was kann man tun, wenn man da nachfragt, dann ist immer mehr öffentlicher Personennahverkehr, weniger Individualverkehr, weniger Fahrzeuge, die also irgendwo, wo jeder Einzelne dann irgendwo quasi die Luft irgendwo verpestet, sondern lieber einen, zum Beispiel eine Straßenbahn nehmen, die dann eben mit Strom und damit energiefreundlich oder für die Luft freundlich fährt. Also das sind Sie natürlich jetzt wahrscheinlich auch ganz stark mit irgendwo gefordert und auch irgendwo von neuen Herausforderungen. Oder was bewegt Sie gerade so alles in dem Kontext?
Ja, definitiv. Also der Klimaschutz ist einer der, kann man wohl sagen, einer der Treiber im Bereich Nahverkehr. Was auch bestimmt daher kommt, das ist ja kein Geheimnis, dass Deutschland seine Klimaschutzziele, die sie sich bis 2020 gegeben hat, verfehlen wird. Da heißt ja 40% weniger klimaschädliche Gase bis 2020 im Vergleich zu 1990. Das werden wir nicht erreichen. Und interessanterweise ist es so, dass der Verkehrsbereich mit den größten Anteil daran trägt, dass wir es nicht erreichen werden. Also der Verkehrsbereich allgemein, vorrangig der Individualverkehr, weil es hat vielleicht folgende Gründe. Erstens mal nimmt die Mobilität, also die Verkehrsleistungen, ganz allgemein zu. Also wir alle fahren von Jahr zu Jahr immer noch mehr.
Ne? Wenn mehr Autos werden, ist glaube ich auch. Ne? Nicht nur, dass ihr sehr, sehr viel fährt.
Ja, also Studien zeigen, dass sich der Modal Split auf alle Fälle mal nicht in Richtung ÖPNV verändert. Das meinen wir immer alle, vor allem in Großstädten denken wir, ja, also Busse und Straßenbahnen, U-Bahnen sind ja alle unendlich voll. Das ist richtig, aber nicht deshalb, weil immer mehr umsteigen auf den Nahverkehr, auf die U-Bahnen, auf die Straßenbahnen, sondern weil allgemein mehr gefahren wird.
Und woran liegt das? Ist das, weil die Menschen irgendwo weiter fahren müssen, mehr pendeln müssen oder einfach immer mehr Termine am Tag haben? Ich meine, man könnte ja annehmen, dass das normale, ich gehe morgens zur Arbeit, komme abends nach Hause, gehe vielleicht noch in Sportverein, irgendwo eigentlich seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche ist. Woran liegt das dann? Oder?
Ich glaube, in ländlichen Regionen ist die Antwort relativ einfach, weil eben die Angebotsqualität für viele oder für die meisten eben noch nicht das Niveau erreicht hat, wo man sagt, okay, also dann lieber doch der Bus oder der Zug. In Ballungszentren, sage ich ganz ehrlich, können sich auch die Vertreter der Verkehrsunternehmen vor Ort das noch nicht wirklich erklären.
Ein Punkt, der mir vielleicht einfällt, ist zum Beispiel einkaufen gehen. Ich denke, vielleicht früher in kleineren Ortschaften gab es kleine Tante-Emma-Lädchen, wie man sie so bezeichnet. Heute sind dann irgendwo auf dem Lande oder irgendwo in der Stadt diese großen Einkaufs-, diese Shopping-Malls, wo dann die Leute konzentriert hingehen. Das heißt vielleicht auch diese irgendwo Zentralisierung von Märkten oder von einfach Angebot. Also nicht mehr diese Dezentralisierung, die vielleicht in kleineren Ortschaften auch mal existent waren, wo heute jeder sagt, ne, lohnt nicht, ich mach zu.
Wohnen und Einkaufen ist ganz einfach von den Städteplanern viel zu lange, viel zu sehr auf das Auto fokussiert worden. Das ist völlig richtig. Wenn ich sage, ich habe zwar da das Blautal-Center mit unendlich vielen Shops drin, aber binde das nicht entsprechend an möglichst viele Linien oder mache nicht den Takt zum nächsten zentralen Umsteigepunkt möglichst dicht, dann sinkt halt auch die Attraktivität in Sachen, ja, da fahre ich mit dem Bus hin, ganz klar.
Also von daher ist irgendwo schon auch eine Entwicklung und vielleicht auch, ich weiß nicht, Kinder gehen heute ganz viel irgendwo auch in verschiedenen Sport und irgendwas. Man sagt, die Kinder haben auch ganz wie schon Terminpläne. Vielleicht ist auch einfach mehr irgendwo mehr Aktion, mehr geboten, mehr Programm und dann wird insgesamt mehr gefahren.
Ja, wobei ich denke, diese Individualität, die man heute leben will oder leben muss, weil es halt gesellschaftlich so der Standard ist, der ist auf alle Fälle vielleicht noch einfacher abzudecken mit individuellen Verkehrsmitteln. Aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass auch öffentliche Verkehrsmittel, wenn sie denn das entsprechende Leistungsangebot haben, die entsprechende Qualität haben und die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit, da auch mithalten könnten. Denn, wie gesagt, es ist, gibt Gott sei Dank, sage ich mal, Vergleichsländer, Referenzländer, wo der Nahverkehr halt nochmal einen Ticken besser, wenn nicht viel besser ist wie in Deutschland. Oh ja, ich denke an Österreich, an die Schweiz, also klassische ÖPNV-Länder oder auch die skandinavischen Länder, wo es durchaus so ist, dass der Modal-Split sich deutlich in Richtung ÖPNV bewegt und diese Abkehr vom Auto noch nicht irgendwie als vollständig bezeichnet werden kann, aber wo auf alle Fälle diese Nähe und die Natürlichkeit in der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf alle Fälle da ist.
Weil Sie das gerade sagen, das heißt, Sie würden meinen, dass in Österreich, in der Schweiz oder in anderen europäischen Ländern auf jeden Fall ÖPNV-Netz und einfach vielleicht auch Zuverlässigkeit und die Möglichkeit, einfach sich mittels dieser Verkehrsmittel durch die Lande zu bewegen, noch ausgeprägter ist als bei uns, dass wir an der Stelle durchaus Nachholbedarf haben. Verstehe ich das richtig so?
Ja, das können Sie so verstehen. Es gibt auch ein paar Parameter, wo man das ablesen kann. Ich wäre auch noch mal früher oder später auf das Thema Finanzierung auch zu sprechen gekommen. Man hört ja leider, wenn Sie der Bahn fahren, wegen einer Weichenstörung oder einer Signalstörung kommt der Zug leider gar nicht oder eine halbe Stunde später. Und das sind alles Dinge, die mit der Infrastruktur zu tun haben, also mit der Hardware des Schienenpersonennahverkehrs. Und da muss man, glaube ich, da sagt man nicht zu viel, wenn man sagt, dass da jahrelang ganz einfach zu wenig investiert worden ist. Und es gibt da so einen Vergleichswert. In der Schweiz, weil wir es vorhin gehabt haben von der Schweiz, wird pro Kopf das Fünffache in die Schiene investiert wie in Deutschland, also Faktor 5. Und das ist nicht unerheblich, würde ich das mal sagen. Erklärt,
ja.
Was dann auch eben unter anderem die Auswirkung hat, wenn man dann die Attraktivität des Angebots beleuchtet, 50 mal so viel Schweizer als Deutsche fahren mit dieser Generalabokarte, also mit dieser Jahreskarte 100, mit dieser Bahncard 100, die heißt in der Schweiz ein bisschen anders. Und da gibt es eben 50 mal so viele Leute in der Schweiz, die dieses Angebot nutzen, obwohl es sehr teuer ist. Also in der Schweiz ist ÖPNV nicht günstig, aber er wird um Faktoren stärker genutzt wie in Deutschland, weil die Leute wissen, der Bus kommt, der Zug kommt, da fällt nichts aus oder es ist keines Wunder, wenn mal was ausfällt. Und das führt halt dazu, dass die der Grad der Nutzung ungleich viel höher ist.
Ja, was Sie sagen, dass da sehr viel gespart wurde. Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt Dingbelang, sondern Deutsche Bahn belang, aber von Menschen, die zum Beispiel pendeln, sogar in Richtung Stuttgart oder eben so ein bisschen aus dem Dinggebiet raus, da höre ich, dass in den letzten ein, zwei Jahren sich in Bezug auf Zuverlässigkeit, in Bezug auf Pünktlichkeit, in Bezug auf technische Defekte die Situation gravierendst verändert hat. Also ich weiß von mindestens einen Fall, wo ein Mädel täglich nach Stuttgart pendelt und bis vor zwei Jahren funktioniert es, inzwischen funktioniert gar nichts mehr und das ist nur frustrierend. Also offensichtlich ist irgendwas passiert, dass an der Stelle einfach die Zuverlässigkeit und die Planung oder was weiß ich alles nicht mehr so funktioniert, wie es mal war. Also insofern hat man irgendwo entweder Know-how verloren oder man hat irgendwie sowas so stark gespart, dass man einfach Infrastruktur kaputt und Leute, was ja noch vielleicht noch demotiviert irgendwo hat, dass nichts mehr funktioniert. Und das ist natürlich der verkehrte Weg. So steigt ja keiner irgendwo auf, zumindest auf Schiene um. Und natürlich dann im Kontext Schiene und wiederum Nahverkehrsverbund irgendwo spielt ja in gewisser Weise auch wieder ineinander. Also wenn der Frust auf die Bahn groß ist, ist man nicht geneigt, vielleicht dann irgendwo ins Geschäft über Bus und Bahn zum Bahnhof und also Bus zum Bahnhof und mit Bahnhof weiter, sondern sagt, halt, das kannst du nicht bringen und fährt dann doch mit dem Auto letztendlich wieder.
Ich will da vielleicht noch zwei Dinge sagen, vielleicht abschließend zu dem Thema Finanzierung. Ich habe behauptet, es wurde jahrelang chronisch unterfinanziert. Da scheint sich jetzt dann doch, Gott sei Dank, das Blatt so ein bisschen zu wenden. Es wurde gerade in den letzten Wochen und Monaten viele Gesetze auf Bundesebene erlassen. Also zum Beispiel das Klimapakt. Der Klimapakt ist ja einer der augenscheinlichsten Maßnahmen der Bundesregierung, um dagegen zu steuern. Es gibt aber viele andere Gesetze noch oder viele Maßnahmen, die ich jetzt gar nicht mitgebracht habe, aber die auf alle Fälle bewirken, dass deutlich mehr Geld wieder in Richtung Schiene fließt, um Infrastruktur aufzubauen, zu stärken. Das heißt, da ist, wenn man mal optimistisch ist, das, die Talsohle vielleicht durchschritten und es kann da hoffentlich jetzt nur wieder bergauf gehen, auch wenn die Zeit, bis die Maßnahmen greifen, unter Umständen lange sein kann. Und dann zu Ihrem Beispiel, dass Pendler oft sehr frustriert sind, weil eben die Verbindungen oft sehr unzuverlässig sind. Da kommt noch ein zweiter Punkt dazu, eben das Thema Wettbewerb auf der Schiene. Der Wettbewerb auf der Schiene ist grundsätzlich richtig, also nicht verkehrt. Er ist auch unausweichlich, weil er von der EU vorgegeben ist. Aber er hat einen speziellen Nachteil, immer wenn ein neuer Betreiber ein Verfahren gewonnen hat und eine Schienenstrecke übernehmen darf von seinem Vorgänger, dann ist es eben leider Gottes so, dass es eine mehr oder weniger große Anlaufzeit dauert, bis da alles wieder reibungslos funktioniert. Ja? Wenn so ein Unternehmen gerade auf der Schiene von 0 auf 100 starten muss, braucht er Personal, das er erstmal nicht hat. Das muss er irgendwo anwerben. Er muss eventuell viele neue Fahrzeuge besorgen, die erstmal auch geliefert werden müssen, die vom ersten Tag an 100% funktionieren müssen. Und das ist so die kleine Krux bei den Betreiberwechseln, dass eben nur im seltensten Fall vom ersten Tag an der Betrieb so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und das kommt da noch erschwerend dazu.
Ja. Ja, dass die ganze Erfahrung, die eine andere Institution wie eine Bahn dann irgendwo über die Jahrzehnte aufgebaut hat, dann einfach noch nicht vorhanden.
So ist es, ja.
Ja, eigentlich ist es zufällig, dass wir gerade einen Titel drin liegen haben, der sich auch mit Bahn irgendwo zu tun hat. Locomotive Breath haben Sie sich gewünscht von Jethro Tull. Dann würde ich sagen, wir spielen einfach mal Musik. Wir haben nicht schon 23 Minuten gesprochen. Anschließend geht es hier bei uns weiter in der Plattform mit dem Thema Ding und meinem Studiogast, Herrn Markus Zimmermann. Aber erst mal, hier sind Jethro Tull.
Hallo, ihr seid hier bei der Plattform für Radio 3FM 102.6. Mein Name ist Markus Zimmermann. Heute geht es um das Thema Nahverkehr, speziell um das Thema Digitalisierung. Und wir sprechen schon die ganze Zeit drüber. Jetzt würde ich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was in den 21 Jahren Verkehrsverbund Ding schon an wesentlichen Dingen gelaufen ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Und viele können sich bestimmt an das Thema DingCard erinnern. Die DingCard gab es tatsächlich bei Verbundstaat. Und bei Verbundstaat waren wir so einer der einzigen Verkehrsverbünde, die sowas gehabt haben. Also eine elektronische Bezahlkarte. Diese DingCard war eigentlich nach heutigem Maßstab ziemlich dumm, ziemlich anspruchslos. Das war einfach ein Plastikkettle, wo ein Chip drauf war. Und der Chip konnte sich eigentlich nur einen Geldbetrag merken. Und er konnte sich merken, okay, jetzt hast du 2 Euro weniger oder 2 D-Mark weniger auf deinem Chip. Das war das Einzige, was er sich merken konnte. Und dass dafür ein Einzelfahrschein eben bezahlt worden ist. Aber es war natürlich kein Name dahinter. Es war eigentlich, wie gesagt, eine recht anspruchslose Geschichte. Trotzdem eine relativ beliebte Geschichte. Also wir haben insgesamt pro Jahr ungefähr 700.000 Tickets verkauft.
700.000? Ja. Ui, das ist
was aber im Endeffekt erheblich. Nur 1,35% aller Fahrgäste betroffen hat. Jetzt kann man da natürlich streiten, ist es viel oder ist es wenig, ist im Endeffekt auch egal. Jedenfalls Fakt ist, dass diese Karte irgendwann mal ihr Lebensalter erreicht hat. Sie musste abgeschafft werden, auch aus Sicherheitsgründen. Wer nicht ganz schlecht im Programmieren war und der mit so einem Chip umgehen konnte, der konnte ihn, wenn er böswillig war, manipulieren.
Auf Deutsch aufladen.
Auf Deutsch aufladen, genau. ja. Fakt ist aber auch, dass viele Verkehrsunternehmen in den letzten Jahren sich von Haus aus neue Fahrscheindrucke kaufen mussten. Mhm. Und da haben die einfach nicht mehr diese entsprechenden Vorrichtungen zum B- und Entwerten des Chips eingebaut. Das heißt, es ging automatisch so, dass immer mehr Verkehrsunternehmen einfach nichts mehr mit der DIN-Card anfangen konnten. Man hat sie trotzdem noch eine ganze Zeit lang weitergeschleppt. Bei den Bussen, die kein Lesegerät mehr gehabt haben, hat man gesagt, es gibt so ein Show-Me-Prinzip. Ja, aber irgendwann mal musste man sagen, es ist Schluss der Veranstaltung.
Ja.
Das war aber nicht das Problem. Das Problem war zu sagen, wie geht's weiter? Und da war eben die Situation leider so, um das mal kurz zusammenzufassen, dass man nicht die Gelder aufbringen wollte, um eine 1:1 Nachfolgelösung zu haben. Das wären ungefähr 2 Millionen Euro gewesen, um genau exakt wieder dasselbe zu bieten wie vorher, halt auf anderem Sicherheitsstandard, auf einem anderen Level. Und da haben die Verkehrsunternehmen gesagt, tut uns leid, aber dafür, dass wir dafür nur 1,35% aller Fahrgäste bedienen, ist es uns ganz einfach ein bisschen zu wenig.
Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind die übrigen überwiegend mit irgendwelchen Dauerkarten oder mit irgendwelchen, also nicht die Ding, irgendwo Karten richtig. Unterwegs. Das heißt, es ist nur ein kleinerer Anteil.
Also wie gesagt, ich habe vorhin schon kurz gesagt, 75% bis 80% sind mit Dauerfahrscheinen unterwegs. Also Wochenkarten, Jahreskarten, Schülermonatskarte und nur ungefähr 20% fahren mit einem Paartarif, also mit Tageskarten, Einzelfahrscheinen. Mhm. Ja, also damals haben wir gedacht, okay, wir schaffen die DIN-Card ab, weil wir haben ja seit 2007 schon dieses Handy-Ticket. Mhm. Und aus heutiger Sicht sagen wir, wir waren da ein bisschen in der Kommunikation ein bisschen leichtfertig, weil wir gesagt haben, ja, der Wandel ist eigentlich relativ komplikationslos. Die Leute werden gerne aufs Handy-Ticket umsteigen. Aber wie gesagt, wir haben dabei nicht bedacht, dass es tatsächlich viele Leute gibt, die etwas gefremdelt haben mit der Vorstellung, dass sie ihr Handy, also ihr Ticket mit dem Handy kaufen sollen.
Ja.
Für viele war es tatsächlich ein Affront, weil sie gedacht haben, sie können überhaupt keinen Fahrschein mehr kaufen. Man nimmt mir die DIN-Card weg, ich kann überhaupt keinen Fahrschein mehr kaufen. Wobei ja klar war, dass beim Busfahrer kann man jederzeit noch einen Fahrschein kaufen, wird man auch in 5 bis 10 Jahren noch einen Fahrschein kaufen können. Aber sehr viele Leute haben sich mit dieser DIN-Card so identifiziert, dass die Vorstellung, irgendwie sich anders einen Fahrschein kaufen zu können, sehr schwierig war, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, diejenigen, die vor allem das betrifft, sind überwiegend dann Ältere, also oder auch wieder Rentner, Senioren, die zum Einkaufen oder zum Doktor oder irgendwie einmal in die Stadt fahren und eben die Generation, die noch nicht so vertraut ist mit Handy oder mit PC, auch nach meinem Beobachten und meinem Wissen, das ist eben gerade so die Generation und die Gruppe von Menschen, die eben nicht mit Wochenkarte oder mit Monats- oder Jahreskarte unterwegs ist, also die aus dem eigentlichen Geschäftsleben schon ausgeschieden ist oder vielleicht noch nicht drin ist, eher ausgeschieden ist und dann eben sporadisch fährt wahrscheinlich oder sporadischer fährt und deswegen eben mit der DIN-Card oder eben nicht mit einem Ticket, das im Sinne von Zeitwochen oder Zeitkarte hatte, irgendwo dann irgendwo
genau, wir haben das ja auch, also nochmal, es war für die, war es eine unangenehme Botschaft, ganz klar, aber ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht eingesehen, diese unangenehme Botschaft in eine ganz tolle Werbekampagne zu verpacken, das wäre auch nicht ehrlich gewesen. Also wir haben es einfach gesagt, wie es ist. Wir haben den Protest gespürt, haben wir auch entsprechend reagiert und haben im Trafitia, ich glaube es waren fast 20 solche Handy-Ticket-Sprechstunden durchgeführt, wo wir, muss ich ehrlich sagen, den allermeisten, vor allem älteren Leuten, aber auch gut helfen konnten, denen das Ticket einzurichten, zu sagen, wie es funktioniert. Sie können ja auch Handy-Tickets mit sehr alten Tastentelefonen kaufen. Da funktioniert es ja so, indem Sie einfach eine Telefonnummer anrufen und dann kommt Ihr Fahrschein per SMS auf das Handy. Wie gesagt, den allermeisten, nicht allen, ehrlich gesagt nicht allen, konnten wir helfen. Wir haben aber auch einigen gesagt, okay, wenn Sie wirklich bloß dreimal im Jahr in den Bus einsteigen, dann würde ich Ihnen die Benutzung des Handytickets auch wirklich abraten. Dann gehen Sie einfach bitte zum Busfahrer und kaufen sich dort das Ticket, auch wenn es ein paar Cent teurer ist.
Mhm. Weil Sie das gerade auch sagen, kommt es als SMS. Also ich kann Ihnen sagen, ich weiß, Senioren im Umfeld, die können auch mit dem SMS noch nicht viel anfangen. Ja. Und sind einfach froh, wenn sie eine Nummer wählen können auf dem Handy, die das genau zum Telefonieren nutzen, aber darüber hinaus mit den Features auch schon mit Adressbuch oder so gar nicht vertraut sind, wenn dann SMS, wie geht denn das, was ist denn das, dann auch schon Probleme.
Andererseits hatte ich aber auch, ich will nämlich nicht widersprechen, aber wir hatten auch viele Senioren, die sich echt Mühe gegeben haben, weil die nicht eingesehen haben, dass sie es nicht kapieren wollen. Ja, sie haben sich so lange und so penetrant mit dem Thema auseinandergesetzt, bis sie es eben geschafft haben. Und da muss ich echt sagen, hohen Respekt vor solchen Leuten, die erstmal konfrontiert werden mit einer Sache, die ihnen als älterer Mensch fremd erscheint, aber wo sie trotzdem den Ehrgeiz haben, sich damit so lange zu beschäftigen, bis sie es eben auf die Reihe bekommen.
Das heißt, das Ding-Ticket ist dann außer Betrieb gegangen. Das war, glaube ich, 2017, 18, wann waren das genau? Das die letzten Ding-Tickets. War das Ende 2018?
Genau. Es gab zwei Übergangsjahre, 17 und 18. Richtig, genau. Ja. Mittlerweile im Jahr 2019 kann man mit der Chipkarte wirklich nichts mehr anfangen. Sie wird erstattet, wenn jemand eine findet, Restguthaben hat, bitte einfach abliefern. Wir lesen das aus und überweisen das auf das Konto. Nur so viel dazu. Ja. Ich muss auch sagen, diese Maßnahme hat dem Handy-Ticket aber wiederum einen sehr großen Push verliehen. Also seitdem bekannt ist, die Chipkarte wird abgeschafft, Ding-Card gilt bald nicht mehr, ist die Nachfrage nach dem Handy-Ticket, also sprich die Fahrscheinverkäufe, haben sich vervielfacht mittlerweile. Also wir erwarten für dieses Jahr ungefähr einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro per Handy-Ticket vor Bekanntmachen des Endes der Chipkarte war es ungefähr 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. Also es hat sich wirklich massiv vervielfacht. Die Leute nehmen das massiv an. Für die allermeisten war es eben dann doch ein gutes Angebot. Nicht für alle, das gehen wir wirklich zu, aber wir sind da momentan sehr zufrieden.
Das heißt, das Angebot ist dann heute entweder man tauft zum Beispiel ein Tagesticket und direkt beim Fahrer oder löst es aus dem Automat, weil Straßenbahn hat ja keinen direkten Verkauf mehr von Ticket.
Doch, schon, muss ich kurz erläutern.
Nicht beim Fahrer.
Irgendwo. Nicht beim Fahrer, der Fahrer verkauft keiner mehr, aber gleich hinter dem Fahrer gibt es einen sehr, sehr einfachen Automaten, alle wichtigen Fahrscheine für Ulm, Neu-Ulm ganz, ganz einfach, ganz schnell verkaufen kann.
Okay, genau. Und das andere ist die Möglichkeit, über eine einfache, also bei den alten Telefon-Handys, die ja noch nicht im Sinne von Smartphone mit einer GUI, mit einer grafischen Oberfläche versehen sind, gibt es die Möglichkeit, die quasi SMS-basierend ist, zu buchen. Ja. Und die dritte Variante ist dann eine komplette App, die dann eben quasi mit ganz normaler Bedienoberfläche, grafischer Oberfläche, so Drag and Drop aus. Und ganz normaler Bedienerführung, dann plus eben Add-on-Funktion, dass ich einen Fahrschein, Fahrplan gucken kann, dass ich Verbindung raussuchen kann und alles, was eben so auch dann über online, über die Website möglich ist, dass ich im Prinzip die komplette, also mit Realzeit, glaube ich, auch Busbewegung, mit im Prinzip mit dem kompletten Service-Paket das auf dem Handy haben.
Ja, also die App ist wirklich eine geschickte Lösung für alle, die Nahverkehr nutzen hier im Ding-Gebiet, weil wir mittlerweile auch Störungsmeldungen einprogrammieren können. Das heißt, wenn wir von einem Verkehrsunternehmen hören, es gibt eine Baustelle für die nächsten 10 Tage, muss der Bus irgendwie anders fahren, dann können wir das in die Fahrplanauskunft so einprogrammieren, dass wenn die Verbindung in der App so aufgerufen wird oder nachgefragt wird, wird auch ein Hinweis gegeben über eine eventuelle Umleitung oder auch eventuell über eine zeitliche Verzögerung, die damit verbunden ist.
Das heißt, es sind auch Realzeitdaten. Das heißt, ich denke auch die an den Haltestellen heute, das gehört ja irgendwo auch zum Thema Digitalisierung, denke ich. Richtig. Dass dort die Laufbänder durchlaufen, die auch in Echtzeit ja dann irgendwo Hinweise geben, von wegen Straßenbahn kann nicht fahren, wegen Baustelle oder Auto, irgendwo das irgendwo in dem Wege steht oder in irgendeiner Weise, es ist ein Event, Einstandmarathon zum Beispiel, andere Linienführung, das ist wahrscheinlich ja genau das Gleiche, da haben sie irgendwo einen Server, der irgendwo dann die Daten einfach kommuniziert und dann dort laufen sie als Ticker durch und auf dem Handy, auf der App, dann laufen sie genauso oder sind sie genauso verfügbar. Also eine Realzeitverkehrslage, die sie dann abbilden.
Ja, genau, wobei wir Daten noch nicht perfekt sind. Das wäre jetzt eine dieser Projekte gewesen, die wir noch in der momentan in Bearbeitung haben und die in naher Zukunft hoffentlich greifen sollen, weil diese Echtzeit oder Realzeit, wie Sie sagen, ist natürlich schon vielerorts vorhanden, wie zum Beispiel in der App oder auch im Internet oder auch in diesen DFIs heißen die an den Haltestellen, aber eben noch nicht überall und vor allem nicht von allen. Vorangegangen oder vorangeschritten ist da die SWU-Verkehr, muss man ganz klar sagen. Die haben ihre Fahrzeuge schon sehr früh mit Echtzeit ausgerüstet, sind auch hergegangen, haben die DFIs an ihren Haltestellen aufgestellt und versorgt die auch mit ihren Daten. Aber das macht die Pendler im Dinggebiet natürlich noch nicht ganz zufrieden, weil natürlich es gibt noch mehr Haltestellen wie in Ulm. Es gibt das gesamte Dinggebiet zu versorgen und Es gilt vor allem auch darum, alle Verkehrsunternehmen einzubinden. Und dann geht es noch was um das Drittes, dass auch eine Verknüpfung geschaffen wird zwischen einem Zug und einem Bus oder zwei Bussen. In dem Fall, wenn ein Anschluss gewahrt werden soll, weil dann muss maßgeblich der Fahrer, der den Anschlussbus eben fahren soll, der muss wissen, okay, hat mein Zug oder mein Bus im Vorlauf, hat er eben die Verspätung und wenn er Verspätung hat, muss ich sie abwarten oder nicht.
Ja. Ja.
Das sind alles so Dinge, die mit dem Thema Echtzeit noch zu tun haben und wo wir jetzt vielleicht da schon kurz im Vorgriff momentan dabei sind, eben auch ein Förderprojekt zu formulieren. Das heißt, das Förderprojekt ist schon formuliert, es ist auch eine Zusage gegeben, dass wir Fördergelder bekommen. Jetzt müssen aber, und das ist so wiederum die ganz spezielle Problematik, nicht bloß mit einem Verkehrsunternehmen verhandelt werden, und sondern mit 34, haben wir ja vorhin gesagt, und nicht bloß mit einem Bundesland, mit einem Fördermittelgeber, sondern mit zwei Bundesländern. Das ist alles unser spezielles Schicksal, sage ich jetzt mal als Verkehrsverbund, dass wir eben, wie gesagt, die Dinge verbinden müssen oder wollen. Und da kann man halt oft nicht so schnell sein wie ein Verkehrsunternehmen, die SBU-Verkehr, die das Gott sei Dank schon toll ja vorführt, wie es sein soll. Aber wir müssen halt auch mit den anderen Verkehrsunternehmen arbeiten, damit die möglichst schnell auch in diese Situation kommen.
Ja, eine Frage, gibt es dann irgendwie von Ding oder von einer quasi übergeordneten Instanz, die eigentlich dann nur Ding sein kann, auch sowas wie eine Art Leitzentrale, wo dann im Prinzip alle Linien, die in irgendeiner Weise im Ding-Bereich unterwegs sind, ob das Bahn, ob das Bus ist oder was auch sonst noch alles dazugehört, wo sie das irgendwo elektronisch zum Beispiel auf irgendwo wie bei einer Luftlageüberwachung im Flughafen irgendwie sehen und wissen, gibt es da irgendwo so einen Operator, der dann irgendwo genau weiß, hier Problem, da und da, und ich muss jetzt hier irgendwo einen anfunken oder hier einen elektronisch übermitteln, dass hier Verspätung droht, weil Baustelle, weil nämlich der Zubringer so und so und der wartet auf den, und im Prinzip in der Verknüpfung hat in der Folge dann irgendwo halt jemand anderer dann noch die Konsequenz, dass er halt noch länger warten muss oder was weiß ich, ein Anschluss nicht mehr kommt. Gibt es da eine Art Kommandozentrale über gesamt den Dingbereich, wo dann wirklich Leute dann am Monitor sitzen und das so steuern können oder sehen, oder wie wissen das überhaupt?
Nee, am Monitor sitzen tut keiner, aber es funktioniert ungefähr so wie folgt, vorausgesetzt, die Verkehrsunternehmen sind tatsächlich alle mit Einrichtungen ausgerüstet, die in der Lage sind, Echtzeit zu liefern. Das heißt, jeder Bus muss mal einen Signalgeber haben, der die Position an eine Zentrale beim Verkehrsunternehmen funkt und sagt, okay, ich bin genau in der Zeit oder ich bin plus 2 Minuten oder was noch schlechtes, minus 2 Minuten. Ne?
Ja.
Und diese Informationen, diese Echtzeitinformationen, die werden dann tatsächlich an Ding geliefert.
Ja.
Und was Ding aufbaut, das heißt Datendrehscheibe. Datendrehscheibe deshalb, weil ja Informationen von vielen unterschiedlichen Verkehrsunternehmen, also von unterschiedlichen Datenlieferanten, an uns herangeführt werden. Und die Aufgabe der Datendrehscheibe ist eben, aus diesen vielen, vielen Daten, die von überall her kommen, eben wiederum eine Informationsbasis herzustellen, die in der Lage ist, eben sowohl die App als auch das Internet, das stationäre Internet, unsere Internetseite, als eben auch diese DFIs an den Haltestellen, egal ob sie in Ulm oder in Ochsenhausen stehen, zu beliefern, plus eben auch diese Erweiterung, diese Anzeigen für die Fahrer, diese Informationen für die Fahrer in Bussen, die wissen müssen, soll ich jetzt noch eine Minute warten oder kann ich abfahren? Ja, also das ist keine personenbesetzte Schnittstelle sozusagen, sondern eine automatisierte Schnittstelle.
Das heißt, Sie haben intelligentes Datendrehscheibe, System.
Genau, eine Programmierung.
Jawohl,
eine ziemlich umfangreiche Datenbank mit einer ziemlich komplizierten App, die da drauf sitzt. Und die ist eben in der Lage, die Informationen, die gewonnen werden, so zu verarbeiten, dass sie wieder in standardisierter Form ausgegeben werden, um möglichst breiter Front, sage ich jetzt mal, Echtzeit zu liefern.
Ja, also ein intelligentes Steuersystem, das im Prinzip genau. Die Menschen die Arbeit abgibt und dann einfach auch mit Hochrechnungen arbeitet und prognostizieren kann. Richtig. Wenn jetzt der Zug oder dieses die Verspätung hat, dann bedeutet das für den anderen so viel Verspätung. Das heißt dann Entscheidung, wenn größere, was weiß ich, Verspätung 3 Minuten, dann doch Abfahrt, auch wenn eigentlich Anschluss vorgesehen ist, weil sonst wieder an anderer Stelle irgendwas reißt. Da ist solche Algorithmen hinterlegt und dann funktioniert das System.
Okay. Also die Hochrechnung sagen, ist ganz wichtig, es kann weil oft Leute anrufen und sagen, ja, ist der Bus heute Nachmittag pünktlich? Sie haben doch Echtzeit. Dann kann man sagen, wir wissen jetzt noch nicht, was in 3 Stunden ist.
Echtzeit heißt nicht Echtzeit, in Zukunft.
Echtzeit ist keine Sache aus der Glaskugel, sondern die gelingt nur, wenn der Bus schon unterwegs ist und wenn man schon ansatzhaft weiß, ja, hat sich schon eine Verspätung aufaddiert oder ist er genau in der Zeit noch? Also nur diese Echtzeit ist nur in einem gewissen engen Zeitraster möglich natürlich.
Ja, gut. Ich denke, ich spiele nochmal Musik. Ja. Sie haben sich gewünscht, sagen Sie vielleicht noch, was drin liegt, das Thema oder die Band heißt Rheingold.
Ah, Rheingold, ja, das Thema Fluss.
Genau.
Fluss ist zwar irgendwie hier, die Donau ist in Ulm noch nicht schiffbar, außer für die Ulmer Schachteln, aber es geht trotzdem um einen Verkehrsweg,
als Fluss. Passt doch schön zum Thema, hier sind Rheingold. Radio Free FM mit der Plattform. Wir sprechen heute Nachmittag über das Thema Ding mit meinem Studiogast Markus Zimmermann. Ja, wir haben gerade über die Herausforderungen der heutigen Zeit, über Digitalisierung, über den Umstieg von einer Ding-Card hin zu einer PC- oder Smartphone-orientierten Buchung gesprochen. Aber es sind noch verschiedene andere Themen, die im Kontext von Digitalisierung auf uns zukommen, Herr Zimmermann, über die wir auch noch auf jeden Fall berichten und sprechen wollen.
Ja, danke. Ich würde noch kurz gerne über das Thema elektronisches Fahrgeldmanagement reden wollen. Also das hört sich relativ sperrig an, soll aber eigentlich nur eine Strategie andeuten, die wir uns zurechtgelegt haben, nachdem eben klar war, okay, das mit der DIN-Card müssen wir leider beenden. Wir setzen auf das Thema Handy-Ticket, aber das ist eben noch nicht alles, das kann noch nicht alles sein, weil es eben ja auch um den großen, großen Bereich der Zeitkartenkunden geht, die mit einem elektronischen Ticket auch um einiges besser, leichter und bequemer fahren wie mit einem Papierfahrschein. Aber was ich voranschicken wollte, ist was dem Ganzen zugrunde liegt, ist eine Theorie oder eine Strategie, die eben heißt Mobility as a Service. Das wollte ich kurz erläutern. Mobility as a Service heißt nichts anderes, als dass die Fahrgäste oder alle, die mobil sein wollen, mehr oder weniger dafür sich gerne die unterschiedlichsten Formen suchen würden. Ja, also nur das eigene Auto oder nur der ÖPNV oder nur das Elektrofahrrad. Allein ist es eben nicht. Es deutet sich an, dass es eben der Mix aus mehreren Mobilitätsformen ist, die in Zukunft gefragt sein werden, wobei andererseits aber auch die Fahrgäste sich sehr, sehr ungern mit verschiedenen Systemen auseinandersetzen, um eben zum Auto zu kommen, um zum Fahrer zu kommen, um sich ein Ticket zu kaufen. Die Fahrgäste wollen am liebsten eben mit einer Plattform bedient werden, was wiederum aber heißt, dass diese Mobilitätsformen, die im Hintergrund stehen oder die im Angebot sind, sich erstmal ordentlich vernetzen müssen miteinander. Was Fahrplan oder was auch Tarifdaten angeht, was Angebotsformen, was Buchungsfunktionalitäten angeht, damit genau das eben am Ende bewerkstelligt wird, dass der Fahrgast eine oder möglichst nur eine Plattform hat, mit der er seinen Verkehr organisieren kann, mit der er Daten empfangen kann, Informationen empfangen kann und eben auch dann Produkte buchen kann oder erwerben kann. Ja, das ist mehr oder weniger der Punkt, der unter Mobility as a Service zu verstehen ist. Wir versuchen uns schrittweise dahin zu bewegen und werden jetzt auch ein Projekt in Angriff nehmen. Das heißt eben, ich habe es vorhin schon genannt, das etwas sperrige Begriff elektronisches Fahrgeldmanagement. Und was es beinhaltet, sind eigentlich mehr oder weniger drei Dinge. Nämlich erstens, wir wollen für alle Zeitkartenkunden, also hauptsächlich für Jahreskartenkunden und Schülermonatskartenkunden, ein elektronisches Ticket einführen, also eine Chipkarte einführen. Mhm. Ja, dass die alle wegkommen von ihrem Papierfahrschein und dass sie im Grunde nur noch ein Plastikkärtchen in der Hosentasche haben.
Das heißt, wenn ich mein Jahresticket, ich habe ein Jahresticket, zu übertragbar ist, dann nächstes Mal hole, oder in 2 Jahren, kriege ich auch ein Plastikticket statt bisher so ein Papier, was ich alle Monate dann irgendwo austauschen muss.
Ich kann es nicht für nächstes Jahr versprechen.
Ja. Aber in kurzer oder irgendwann, in absehbarer Zeit, sagen wir
so. Absehbarer Zeit,
ja.
genau.
Auch fälschungssicher nebenbei wahrscheinlich.
Das ist auch ein Punkt, der, also nochmal, Sie können Ihr Plastikkettel nicht versehentlich waschen. Das ist ein großer Vorteil. Und es ist vor allem fälschungssicher,
genau.
Weil das ist eben ein zweiter Punkt, dass eben auch endlich der Punkt elektronische Kontrolle aller elektronischen Fahrscheine umgesetzt werden soll, auch der Handy-Tickets. Weil, ob Sie es mal gesehen haben, weiß ich nicht, aber unsere Handy-Tickets tragen momentan einen Barcode, um ihn eindeutig und schnell prüfen zu können. Und momentan ist aber so, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber es kann noch keiner diesen Barcode lesen. Nicht bei uns im Ding. Andernorts schon. Also es ist natürlich kein Geheimnis, keine noch zu erforschende Technologie, aber bloß im Ding hat noch keiner solche Prüfgeräte und keine Prüfinfrastruktur dafür. Also um alle mittelfristig eingeführten E-Tickets kontrollieren zu können, soll eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Das war der zweite Punkt. Und wir haben ja vorhin gesagt, die Zeitkarten werden auf der Chipkarte abgelegt, aber alle anderen frei verkäuflichen Fahrscheine, egal ob es ein Einzelfahrschein ist oder ein Semesterticket, die sollen tatsächlich auf Handys abgelegt werden. Weil es gibt nicht nur, muss man ganz deutlich sagen, es gibt nicht nur diese eine Handy-Ticket-Lösung, die es bei uns momentan gibt. Es gibt noch viel mehr. Sie kennen vielleicht den Bahnnavigator. Es gibt aber auch einige andere Ansätze, die hochinteressant sind, die momentan erst noch so ein bisschen in der Entwicklung sind und die viele Dinge besser machen wie unsere Handy-Ticket-Lösung. Es gibt zum Beispiel Apps, die können auch sehr teure Fahrscheine, wie Semestertickets zum Beispiel, sehr sicher anzeigen. Denn momentan ist auch beim Handy-Ticket, auch mit dem Barcode, ist dann noch so eine gewisse Unsicherheit gegeben, vor allem eben was hochpreisige Tickets angeht. Aber es gibt mittlerweile schon auch Anwendungen, die das erheblich besser machen, erheblich sicherer machen, wie gesagt. Und vor allem, es gibt Handy-Ticket-Apps, die in der Lage sind, sogenannte Luftlinientarife anzubieten. Das heißt, die fahren von A nach B, müssen sich im Prinzip auch überhaupt keine Gedanken machen, was sie für einen Fahrschein benötigen oder was es kostet. Sie müssen halt Vertrauen haben, dass die App dann im Endeffekt einen richtigen Preis ermittelt. Funktioniert so, dass Sie ganz einfach der App sagen, hier, ich bin eingestiegen, hier, ich bin ausgestiegen und durch GPS ermittelt eben und GPS und hinterlegten Linienwegen, die die App eben auch kennt, kann eben ermittelt werden, von wo nach wo sie gefahren sind, von welcher Haltestelle zu welcher anderen Haltestelle. Und im Hintergrund wird automatisch dann der Preis ermittelt. Wenn Sie am Tag 2-mal fahren, wird dann der günstigere Tageskartenpreis berechnet. Und so weiter und so fort.
Ja. Das heißt, das wäre eigentlich dieser Nachfrage oder beziehungsweise dem Thema Kurzstreckenticket irgendwo auch entgegengekommen, weil ich höre immer wieder, dass die Leute, die zum Beispiel nur 2 Haltestellen fahren und zum Beispiel von, was weiß ich, hier nach da, geschwind mal die Einkaufstasche nicht tragen zu müssen, die könnten einsteigen, so würden sie heute noch einen vollen Preis von der Fahrt bezahlen, so würde es im Prinzip abrechnen nach Fahrt. Das heißt, je weiter ich fahre, desto mehr bezahle ich und vielleicht noch je schneller, was weiß ich, wenn ich jetzt noch schnelleres Verkehrsmittel nutze, vielleicht ist es dann hochpreisiger als ein Einfachverkehrsmittel. So wie ein Bummelzug versus eben eines ICE. Klar, ICE ist jetzt nicht ein Dingverbund, aber was Vergleichbares, so dass ich im Prinzip einfach nach Aufwand oder nach tatsächlicher Angebotsnutzung quasi
dann rechne. Es gibt zwei Gruppen von Fahrgästen. Aha. Die eine sagen, ich fahre nicht, weil das ist mir viel zu kompliziert und ich weiß gar nicht, was es kostet und ich habe Angst vor diesem Fahrscheinautomaten und drum versuche ich es gar nicht. Denen wäre sehr stark geholfen, weil sie einfach wissen, sie brauchen nichts anderes tun, als einmal den Schalter auf ich bin eingestiegen und einmal den Schalter ich bin auf ausgestiegen stellen. Ja, und der Rest wird vom System automatisch erledigt. Es gibt aber auch die anderen Fahrgäste, die sagen, nee. Also ich weiß am liebsten vorher haargenau, was es kostet, weil ich vertraue dem System vielleicht gar nicht. Für den gibt es aber dann nach wie vor die altbewährten Mittel. Mhm. Ja? Also den ganz normalen Fahrschein, den man beim Busfahrer kaufen kann. Der kann dann vielleicht ein bisschen teurer sein als der Luftlinientarif, aber dafür wissen die Leute haargenau, dass sie auch nicht aus Ohr gehauen werden, weil sie eben wissen, was sie bezahlt haben, und sie zahlen dann auch keinen Cent mehr.
Wie ist dann das, wenn jetzt einer dann quasi beim Aussteigen erst quasi buchen muss, dann ist er schon angekommen. Angenommen, der ist jetzt hurra, ich bin schon da, und vergisst das mal von Schwarzfahrern, die das vielleicht benutzen wollen, um dann sich drum zurück, jetzt mal gar nicht zu reden. Oder jemand, der müsste also quasi die Fahrt anfangen, einbuchen, ja, oder sagen, ich bin da, und dann beim Aussteigen das auch buchen. Was ist, ja, wenn er das jetzt vergisst? Der ist ja, wenn da, dann hat es vergessen, und dann ist er kostenlos gefahren, fragt sein. Oder will das kann auch nicht sein. Oder gibt es da eine Pauschalbuchung? Also
wenn er vergisst einzusteigen, ja, wenn er vergisst beim Einsteigen auf anzustellen, dann, und er muss bei der Fahrscheinprüfung seine Appear zeigen als Fahrschein, dann steht da, ich bin nicht eingestiegen. Okay. Und deshalb hat er keinen Fahrschein. Mhm. Wenn er es nicht schafft, beim Aussteigen auf ausgestiegen zu stellen, dann erkennt das System, da ist irgendwas merkwürdig. Ja. Er bewegt sich seltsam, er macht auf einmal Zickzackwege, weil er eben zu Fuß um die Ecke geht. Das würde er nie machen. Das würde er nie machen, wenn er noch im Bus sitzt. Also schicke ich da mal eine Push-SMS und frage den, was ist los bei dir? Bist du eigentlich nicht schon ausgestiegen? Ja. Beziehungsweise in der App sind ja auch die Linienwege hinterlegt, und wenn sich jemand abseits dieser hinterlegten Linienwege bewegt, auch dann ist es ein Indiz dafür, dass er eigentlich schon ausgestiegen sein muss, und auch dann würde er einen Aufruf bekommen, das mal zu checken, ob er nicht vielleicht netterweise seinen Status aktualisiert und sagt, ich muss aussteigen.
Wir sind schon wieder so ziemlich am Ende. Hochspannend. Nur eine Frage, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr beantworten können. Datenschutz ist da schon gesichert, oder beziehungsweise ist es okay? Nicht, dass ein Datenschutz sagt, ihr seid damit, macht die Menschen transparent. Ihr wisst genau, wo wer wie hingefahren ist.
Ich glaube, an dem Datenschutz kann man nichts vorbeimachen.
Ja.
Und auch wenn ich da jetzt nicht der Spezialist bin, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da alles okay ist.
Das machen Sie dann schon alles richtig. Ja, sehr schön. Also vielleicht, wo findet man weitere Infos? Sagen wir ganz kurz noch die Website, wo man gegebenenfalls gucken kann, vielleicht auch gegebenenfalls, wenn man sich an Ihnen bei Ihnen noch irgendwie schlau machen will, erkundigen will, wo man Sie erreicht, wie der Kontakt ist.
Was Fahrplan, Auskunft, Tarif, Informationen zum Handyticket, über viele aktuelle Themen, die wir heute besprochen haben, unter www.ding.eu.
Und ansonsten, man trifft sich, glaube ich, auch im Ding, im vorne irgendwo im Shop oder im
Shop. Gut, nicht, ja, wir selber haben kein Kundencenter. Die SU Verkehr Trafitti hat
ein tolles Kundencenter
in der Neuen Straße. Dort werden sie wirklich, auch da kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, hervorragend beraten.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben einiges heute auch für unser Publikum an Info vermittelt. Ich fand es auch spannend, Herr Zimmermann.
Danke auch.
Schön, dass Sie da waren.
Damit
sind wir für heute auch schon wieder mit der Plattform durch. Und mein Name ist Michael Trost. Vielleicht sagen Sie nochmal kurz Ihren Namen. Sie waren.
Mein Name war Markus Zimmermann. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie, bleibt dran. Und um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.